So, herzlich willkommen zum Podcast im Würfelhaus. Und hier geht es nicht nur um Mathe oder Mathe-Probleme, sondern um alles, was dein Kind fürs Lernen braucht, was du vielleicht an Fragestellungen mitbringst, um deinem Kind effektiv zu helfen. Und darum geht es auch heute. Ich habe zu Gast den Dominik Heid. Dominik, du arbeitest in der Jugendhilfe, in der Familientherapie, oder du stellst dich jetzt gerne selber mal vor. Wir haben auf jeden Fall spannende Themen für die Eltern in Bezug auf Erziehung, in Bezug auf Regeln und Rituale, Strukturen und so weiter. Und vor allem auch, da es geht darum, ne, wie kannst du bei bestimmten Themen deinem Kind einfach besser helfen, sodass es eine gute Grundschulzeit hinter sich bringen kann. Dominik, starte mal und stell dich mal vor.
Ja, vielen Dank, Christine, für die Einladung erstmal. Mein Name ist Dominik Heid, ich bin Lehrer und Familientherapeut, bin Mitinhaber eines Kinder- und Jugendhilfeträgers und einer Privatpraxis für systemische Therapie, Familientherapie, Coaching, Supervision in Landau, systemische Hilfen, genau. Und wir haben neben dem Privatklientensektor ein großes Standbein, oder das Hauptstandbein ist die ambulante Jugend- und Familienhilfe, wo ich gemeinsam mit meinem Team arbeite, schon seit vielen Jahren, und macht sehr viel Spaß, ist viel Bedarf, und ich bin gespannt, wie wir heute da noch ein bisschen vielleicht näher aufs Thema blicken können.
Ist sicher interessant, mal zu wissen, was ist denn, du hast jetzt ganz viele Sachen genannt. Interessant wäre vielleicht einfach mal zu klären, was ist denn das? Was versteht man unter Jugendhilfe oder Familienhilfe? Nimmt es nur Familien in Anspruch, die irgendwie Sozialhilfe beziehen, oder sind es auch Eltern, die, sage ich mal, einfach nur Hilfe brauchen, vielleicht in Erziehungsfragen? Für wen ist das eigentlich, dieses System, was du da eben beschrieben hast?
Also tatsächlich haben wir eine sehr, sehr breite Klientenschaft. Also es ist ja oftmals irgendwie das Klischee, das haftet so ein bisschen an, dass die Familienhilfe haben, dass, ja, weiß nicht, aus einem vielleicht sozial schwächeren Umfeld kommen, oder habe ich auch schon oft gehört, irgendwie, wenn man dann so ins Gespräch kommt über den Beruf, dass Familien, die eher, sagen wir, bildungsfern sind vom Hintergrund, das ist tatsächlich gar nicht so. Sondern wir haben sehr, sehr, sehr vielfältige Klientenschaft. Da ist alles dabei. Akademikereltern, wir haben auch viele Familien, sagen wir mal, deren Eltern handwerkliche Berufe ausüben und so weiter. Also das kann man jetzt gar nicht sagen, sondern es ist sehr, sehr vielfältig aufgestellt. Und die Themen, das kann ich vielleicht schon sagen, sind in den verschiedenen Familien, die dann alle natürlich ganz verschiedene Voraussetzungen mitbringen, doch dann immer auch irgendwo relativ ähnlich. Unterscheiden sich natürlich dann im Detail und vielleicht auch in dem, was Eltern so grundsätzlich mitbringen, an Vorerfahrung, an Haltung, an Erziehung, Sozialisation, wie auch immer, an Werten. Aber es lässt sich feststellen, dass es schon sehr, sehr oft doch irgendwie sehr, sehr große Schnittmengen gibt.
Aber bei euch geht es, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt nicht um einzelne schulische Themen, wie zum Beispiel bei mir jetzt, dass es um Mathe geht oder um Deutsch, oder sondern bei euch geht es tatsächlich um erzieherische Fragestellungen.
Ist das richtig? Ja, also die Schule ist ein großes Thema, trotzdem, weil die meisten Kinder, wenn es jetzt um SGB-8-Leistungen, 8. Sozialgesetzbuch, geht, sind ja dann in der Regel schulpflichtig. Mit der Vollendung des 18. Lebensjahrs gibt es dann andere Hilfen. Da müssen dann die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen quasi Eigenhilfen für sich beantragen, wenn es über das Jugendamt läuft. Das Jugendamt ist der Auftraggeber, unser Auftraggeber, und bezahlt uns dann auch für die Hilfen, die wir als Kooperationspartner dann in den Familien durchführen. Und es geht sicherlich, würde ich sagen, hauptsächlich um erzieherische Themen, wobei ich sagen muss, dass die schulische Relevanz immer mitschwingt, mitgegeben ist. Also wir sind an ganz vielen Schulen unterwegs, haben Gespräche mit Lehrern, mit Schulleitern, Sozialarbeit ganz oft, Schulpsychologen und so weiter, weil natürlich die Kinder und Jugendlichen, vom Kindergarten, Grundschulalter bis dann tatsächlich, Mittelstufe oder bis zum 18. Lebensjahr, die sind natürlich schulpflichtig, sind in der Schule und dementsprechend als großer Einflussfaktor können wir das nicht ausblenden. Zumal Schule und schulische Themenstellungen dann auch immer wieder eben auch sich ins Häusliche übertragen und umgekehrt. Und da ist eine Verbindung schon sehr, sehr wichtig, dass das beides auch mit betrachtet wird und unterstützt wird, weil schulische Themen genauso groß
sind. Ja, das ist spannend, da werden wir gleich auf die schulischen Themen werden wir gleich noch kommen, weil das sind die Themen, denke ich, die auch die Eltern interessieren, die den Podcast anhören oder die ich betreue zumindest. Gehe davon aus, dass es gemischt ist. Das heißt also, entweder kommen die Institutionen auf die Eltern zu und sagen, sie bräuchten Hilfe, oder kommen die Institutionen selbst auf dich zu, quasi auf euch zu und sagen, dieses Kind bräuchte Hilfe. Na, wie ist das eigentlich, wenn du jetzt sagst, du hast alle von allen Familien, also so durchgemischtes Klientel, dann ist es ja schon eine große Hürde, sage ich mal, jetzt einfach zu sagen, ich gehe zum Jugendamt und beantrage Hilfe. Ja, das bedeutet ja schon auch was. Wie ist denn da der Ablauf?
Ja, völlig richtig. Also es gibt Eltern, die natürlich sich mit Themenstellungen konfrontiert sehen, die sie alleine nicht lösen können, beziehungsweise merken, dass sich Dynamiken entwickeln, die dann auch eher destruktiv sind und schwierig sind. Die kommen schon durchaus auch alleine aufs Jugendamt zu und beanspruchen Hilfe. Es ist ja auch quasi das Recht der Eltern, um Hilfe zu bitten, dass dann Hilfe auch gewährt wird, nach Prüfung natürlich und so weiter. Das ist ein bisschen verkürzt dargestellt, aber grundsätzlich ist es so. Mhm. Dann gibt es natürlich auch Institutionen, die ja Meldungen machen beim Jugendamt tatsächlich, weil prekäre Situationen offenbar werden oder sich Hilfebedarf ergeben, Kinder Auffälligkeiten zeigen oder einfach merkt, dass es denen vielleicht nicht so gut geht. Mhm. Dann ist das Jugendamt dann auch tätig, wird tätig und prüft. Das übernehmen dann zum Teil auch im Auftrag des Jugendamtes wir, wenn nicht klar ist, gibt es einen Hilfebedarf in Familien, wenn ja, wo ist der? Dann gibt es sogenannte Clearing-Verfahren, das machen wir zum Beispiel auch. Aber genau, das sind so die beiden Wege. Aber dass eine Schule jetzt sich direkt an uns wendet, das ist eher selten, es sei denn, wir haben schon einen Fuß in der Tür oder wir sind schon in der Familie involviert und es geht jetzt um Geschwisterkinder.
Aber prinzipiell wird es vom Staat getragen, diese Hilfe, wenn sie genehmigt ist dann. Genau. Das heißt also, jeder könnte sich an so eine Institution wie deine oder wie eure wenden und könnte einfach sagen, ich schaffe das mit meinem Kind nicht mehr oder mit meinen Kindern, oder ich bräuchte da und da Unterstützung oder da und da einen Tipp, wie ich das anders gestalten kann.
Genau, also ans Jugendamt tatsächlich, weil die dann prüfen, ob Hilfe einzuleiten ist und dann im nächsten Schritt uns ganz oft anfragen und wir es dann übernehmen können. Familien hätten tatsächlich auch das Wunsch- und Wahlrecht, dann zu sagen, wir hätten jetzt gern die systemischen Hilfen beispielsweise, wenn wir da schon irgendwie bekannt sind oder über befreundete Familien, die gute Erfahrungen mit uns gemacht haben zum Beispiel. Aber der erste Schritt wäre tatsächlich dann ans Jugendamt. Beziehungsweise, wenn an uns herangetreten würde, dann würden wir ans Jugendamt verweisen, weil wir ja uns selbst dann quasi keine Maßnahmen schaffen können. Es muss dann die Institution machen.
Wenn ich mir jetzt überlege, ich kenne ja einige Eltern so, die ich auch berate und es kommt immer wieder das Gespräch auf bestimmte Erziehungsthemen. Ne? Ich glaube, ich habe noch niemals gesagt, wende dich mal ans Jugendamt, sondern ich habe immer überlegt, was könnte ich demjenigen so ein bisschen als Hilfestellung mitgeben. Aber mir kommt gerade so, was würdest du denn den Eltern mitgeben, die jetzt, sage ich mal, so gar keinen Kontakt haben zu Jugendamt und so und eher so ein bisschen scheu, weil das klingt ja gleich ein bisschen, du hast es nicht geschafft, so jetzt musst du quasi Hilfe vom Staat annehmen. Das will, also da ist, wie ich vorhin schon sagte, eine große Hürde. Was würdest du da einfach den Menschen mitgeben, damit sie es vielleicht leichter haben, so einen Schritt zu gehen?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, denn wir erleben das auch ganz oft, dass Familien, sage ich jetzt mal, die vielleicht freiwillig oder nicht ganz freiwillig mit uns jetzt in Kontakt kommen über das Jugendamt, dass die natürlich große Vorbehalte haben und auch Befürchtungen. Und am wichtigsten ist es, glaube ich, erstmal diese Befürchtungen auszuräumen. Denn es geht bei so einer Familienhilfe zum Beispiel oder bei einer Erziehungsbeistandschaft, das hört sich immer ein bisschen komplexer an, aber letztlich ist es eine Hilfe, die auf Kinder oder Jugendliche zugeschnitten ist, die heißt dann so, oder auch einer Familientherapie geht es darum, Problemstellungen, die offenbar wurden, zu bearbeiten und im besten Fall es zu schaffen, gemeinsam und die Eltern dazu zu befähigen oder die Kinder und Jugendlichen dann im Rahmen des Möglichen zu befähigen, dass die Lebenssituation sich aus eigenen Kräften und Ressourcen verändern kann. Das ist das große Ziel. Und wir erleben das ganz oft, dass uns die Befürchtung geäußert wird, oje, wenn wir jetzt mit euch oder wenn ihr jetzt etwas feststellt, was nicht so gut läuft und sagt es dann dem Jugendamt, dann werden die Kinder aus der Familie genommen, kommen ins Heim. Ja, so ganz klar gesagt. Was natürlich nicht so ist und nie das Ziel ist von so einer Maßnahme, sondern das Ziel einer ambulanten Jugend- und Familienhilfe ist ja in erster Linie, dass sich die Situation für die Kinder so verbessert, und verändern lässt, dass die natürlich in der Familie bleiben. Das ist immer das oberste Ziel. Es gibt natürlich Fälle, in denen man feststellt, das ist so nicht möglich, ja, weil die Ressourcen einfach nicht da sind oder die Situation zu prekär ist oder sich tatsächlich auch die Kinder das wünschen. Das gibt es durchaus auch immer wieder. Es ist aber nicht die Regel, sondern die Regel ist, dass wir ambulant arbeiten. Dann wird ein sogenanntes Hilfeplanverfahren in Gang gerufen. Es werden gemeinsam mit dem Jugendamt Ziele vereinbart, an denen dann gearbeitet wird. Und dann hat man erstmal so ein halbes Jahr Zeit. Man arbeitet dann mit den Familien, macht wöchentlich Termine, führt Gespräche mit den Eltern, macht Aktivitäten mit den Kindern und Jugendlichen, führt Schulgespräche, Arztgespräche. Also wir decken da alles ab. Und dann nach einem halben Jahr wird sich zusammengesetzt. Und dann wird geguckt, okay, was wurde erreicht? Sind die Ziele noch aktuell? Sind sie nicht mehr aktuell? Braucht es weiter diese Maßnahme? Müssen Ziele angepasst werden? Oder braucht es sie vielleicht auch schon nicht mehr? Das ist so.
Das heißt, es kann schon über einen längeren Zeitraum gehen. Macht ja Sinn. Ne?
Auf jeden Fall,
ja. Man verändert ja nicht von heute auf morgen. Also in meinem Kopf sind jetzt so zwei Teile. Der eine Teil ist, du wirst ja sicherlich nicht isoliert nur am Kind arbeiten, sondern der Grundgedanke ist ja, die Familie quasi im Gesamten zu sehen als Mikrokosmos, als Komplex. Ne? Und die gehören alle zusammen, stehen untereinander in Beziehung. Ist es da... Wie ist da die Arbeit? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man am Anfang vielleicht eher mal die Situation analysiert. Wie ist es in der Familie? Was genau, wie sehen die Problemstellen aus, die Herausforderungen? Und dann vielleicht das ein bisschen trennt vielleicht auch? Oder sind die Gespräche dann immer zusammen? Oder ja, erklär da mal ein bisschen, das interessiert mich gerade.
Ja, also das Schöne ist an der Arbeit, dass wir da relativ frei sind, das so zu gestalten, wie wir es für sinnvoll erachten, gemeinsam mit den Familien natürlich. Also wir arbeiten ja, das ist auch schon Bestandteil des Namens, systemisch. Das heißt, das Familiensystem wird als solches auch betrachtet und die einzelnen Bestandteile, die natürlich miteinander in Beziehung stehen, miteinander wirken, Einfluss aufeinander haben. Und in erster Linie geht es darum, dass das Jugendamt quasi eine erste Einschätzung vornimmt und Hilfebedarfe und Ziele erkennt. Dann gibt es ein Erstgespräch, da sind wir dann dabei, die betreffende Familie dabei, plus die Fachkräfte vom Jugendamt und dann wird besprochen, okay, es wird eine Hilfe eingeleitet und dann was soll gearbeitet werden. Mhm. Und das ist dann quasi so die Zielvereinbarung erstmal. Nach 6 bis 8 Wochen trifft man sich dann zum Bilanzgespräch, dann wird festgehalten, okay, kann man miteinander arbeiten, hat es gut gepasst und dann geht es quasi richtig los, wobei es natürlich auch vorher schon richtig losgeht, aber dann ist es so offiziell der Start. Und dann schauen wir, wie es Sinn macht. Oftmals macht es natürlich Sinn, wir führen auch Einzelgespräche mit den Elternteilen. Ne, wie sehen die Situation? Welche Themenstellungen sind da aufgekommen? Wer trägt was dazu bei, dass es sich gut entwickeln kann oder vielleicht auch eher schwierig war in letzter Zeit? Wer hat welche Bedürfnisse? Oftmals sind es auch Elterngespräche gemeinsam, wo dann abgeglichen wird. Gibt es eine gemeinsame Erziehungshaltung? Ne? Wie ist da die Verbindung? Ehethemen sind natürlich auch, spielen auch eine Rolle. Dann haben wir auch Familiengespräche, wo auch die Kinder dabei sind. Mhm. Und natürlich auch Einzelgespräche mit den Kindern, die wir dann jetzt aber nicht so klassisch dann ein Therapeuten-Setting 1:1 machen. Das machen wir auch gern mal, aber meistens gehen wir dann raus oder machen was, spielen was, machen es spielerisch, je nach Alter der Kinder. Wenn es Jugendliche sind, kann man da schon ein bisschen andere Sachen natürlich machen, vielleicht auch methodisch anders arbeiten. Aber mit jüngeren Kindern wird es schon sehr behutsam angebahnt, erstmal Kontakt angebahnt, über mehrere Wochen sich kennengelernt, Vertrauen aufgebaut, ne, dass man dann auch tatsächlich schaut, wie man den Zugang kriegt. Und wenn das quasi hergestellt ist, dann schauen wir, dass wir behutsam die Themen vielleicht dann angehen. Also das sind ganz verschiedene Settings. Wir sind da sehr frei, glücklicherweise.
Und sicherlich ist es Bedingungen bei euch oder macht ja auch Sinn, dass alle integriert sind. Also das heißt nicht, dein Partner kann sich, ein Teil kann sich dann da rausnehmen. Es ist ja ein Familiengeschichte als eine Familienhilfe. Das heißt, beide Erwachsenen müssen da mit reingehen, denke ich mal. Oder macht ihr da, reicht es, wenn die, meistens sind es ja die Mütter, glaube ich, die dann an ihre Grenzen stoßen, weil sie ja im häufigsten Kontakt sind mit den Kindern, würde ich mal annehmen. Ist es so oder arbeitet ihr einfach auch nur im Setting Mutter-Kind?
Ja, also es kommt ganz darauf an, wer natürlich verfügbar ist und wer mitmachen möchte. Das ist insofern ja eine freiwillige Hilfe erstmal, wenn sie jetzt nicht irgendwie in irgendeinem mehr oder weniger Zwangskontext angeordnet wird, was immer mal wieder auch möglich ist, dass das Gericht entscheidet, okay, um jetzt Eingriff ins Sorgerecht zu vermeiden, muss eine ambulante Hilfe angenommen werden. Aber grundsätzlich beruht es auf Freiwilligkeit und wir arbeiten mit denen, die mitmachen wollen. Also es ist natürlich super, wenn es alle sind, weil jeder auch einen Beitrag hat zum Familiensystem und es uns dann besser möglich ist, quasi alle Faktoren mit reinzunehmen und berücksichtigen zu können. Aber wir erleben es auch immer wieder, dass Elternteile natürlich nicht mitmachen wollen aus Gründen oder dass Kinder vielleicht oder jugendliche Kinder, die schon ein bisschen älter sind, sagen, sie haben da keinen Bock drauf, ne, weil es peinlich ist oder weil sie Befürchtungen haben. Und dann müssen wir natürlich quasi das mit berücksichtigen, aber können dann nur mit den Personen arbeiten, die auch da sind. Das kommt schon auch noch wieder vor.
Ja. Ich denke mir schon, dass es da auch Grenzen gibt, weil jetzt kommen wir gleich mal zu den Herausforderungen, die letztendlich ja auch in den Familien auftauchen. Eine große Herausforderung, die mir die Eltern immer nennen, ist natürlich die Motivation der Kinder. Ne? Die haben zum Großteil auch gar keine Lust mehr zu üben oder was für die Schule zu machen. Du hast vorhin im Vorgespräch Schulabsentismus, hast du es genannt. Das fand ich jetzt ganz spannend, das habe ich noch nie gehört. Ja, das sind ja im Prinzip, das ist das, was die Kinder umtreibt. Ich kann mir vorstellen, da kommt man an seine Grenzen, ja, sowohl als Eltern, aber auch als Berater vielleicht, wenn die Kinder tatsächlich jetzt auch gar nicht mehr zugänglich sind. Ne? Reden wir mal über, vielleicht nicht gleich über das ganz große, schlimme Thema, aber über diese Nuancen, also diese Motivation, dieses Nichtwollen, dieses Streitgefüge zwischen den Eltern und den Kindern, was ja schnell dann entsteht, diese Gewaltspirale. Ne? Du machst es jetzt aber nein, ich mache es nicht und so weiter. Wie gehst du da dran generell an so Problemstellen, Herausforderungen?
Also es ist tatsächlich so, dass wir in letzter Zeit das Thema gerade jetzt, wo die Schule wieder anfing und aber auch im letzten Schuljahr ganz häufig hatten, dass
Schulabsentismus.
Ja, dass Kinder und Jugendliche nicht mehr in die Schule wollen. Wir haben sich da stark verweigert haben aus verschiedenen Gründen. Das hatte zum Teil natürlich psychische Ursachen, Ängste, Versagensangst oder sonst irgendwie Beklemmungsgefühle, hat sehr viel mit Angst zu tun. Und dann auch immer mal wieder Kinder und Jugendliche, die tatsächlich einfach keine Lust haben. Und man muss vielleicht ein bisschen dazu sagen, dass ja nach der Corona-Pandemie, wo quasi die Institution Schule als fester Lernort und auch als externer Lernort, losgelöst vom häuslichen Umfeld, das hat sich ja da stark verändert durch Homeschooling und so weiter. Das heißt, dieser institutionelle Rahmen, der so jahrelang oder jahrzehntelang eigentlich fest war, da geht man in die Schule, da geht man tatsächlich auch räumlich hin und dann geht man wieder nach Hause, dass sich das stark verändert hat und dementsprechend dann so ein bisschen diese Verbindlichkeit auch verloren ging. Und das haben wir ganz deutlich gemerkt und merken das auch immer noch als Ausläufer, dass es jetzt schon eine große Herausforderung ist. Wir versuchen, wenn wir das feststellen oder wenn an uns herangetreten wird mit dieser Themenstellung, natürlich Gespräche zu führen erstmal mit den Eltern, auch mit den Kindern und Jugendlichen und ganz individuell zu schauen, okay, wie fing das an, die Vorgeschichte so ein bisschen natürlich zu erarbeiten. Okay, wo war die Motivation noch größer? Warum ist die weniger geworden? Wie macht sich das bemerkbar? Und dann gleichzeitig zu schauen, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Wie können Ressourcen wieder neu aktiviert werden? Wie können Hilfestellungen unsererseits und aber auch natürlich in Kontakt mit der Schule gegeben werden? Wir sind da ganz eng im Austausch mit den betreffenden Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, Schulsozialarbeit, um, sagen wir mal, individuelle Modelle zu stricken, dass es den Kindern und Jugendlichen wieder gelingt, dann Anschluss zu finden. Und gleichzeitig darf man natürlich Schulpflicht nicht außer Acht lassen. Wenn Kinder und Jugendliche länger nicht in die Schule gehen, kann es natürlich auch Ordnungsmaßnahmen nach sich ziehen. Die sind zu Bußgeldern.
Das heißt, da müsst ihr stark im Kontakt auch wahrscheinlich mit der Schule stehen, weil anders geht es ja auch gar nicht, ne? Dass die Schule direkt involviert. Ist es denn so, dass du sagen kannst, oder kannst du mir mal sagen, weil ich denke, es interessiert auch die Eltern, was sind denn so die Gründe der Kinder? Wenn ihr so fein arbeitet, weißt du sicherlich so, was bewegt die Kinder? Warum wollen sie nicht mehr in die Schule? Was ist denn da der Fakt?
Also ja, es gibt oft tatsächlich Versagensangst, ja, nicht bestehen zu können, den Schulstoff nicht zu meistern. Dann gibt es diese sozialen Ängste, okay, nicht akzeptiert zu sein, abgelehnt zu werden, isoliert zu sein, aus einer Peer Group, ne, aus keine Freundschaften zu finden. Dann gibt es tatsächlich je nach häuslicher Situation auch Kinder und Jugendliche, die nicht von zu Hause weg wollen, weil sie die Befürchtung haben, dass zu Hause dann die Mama oder der Papa, dass denen da was passiert oder es zu Hause Krach gibt und die da schon sehr, sehr in so einer Überverantwortung für ihre Eltern sind und sich da große Sorgen machen. Das waren auch schon Gründe. Wir haben die klassische Unlust, dass Kinder und Jugendliche sagen, ich habe keinen Bock. Und es den Eltern vielleicht auch schwerfällt, das insofern durchzusetzen, dass es gelingt, die erzieherische Haltung und vielleicht das Handwerkszeug dann nicht mehr da ist, vielleicht sich auch ein bisschen in so einer Konfliktlage dann verflüchtigt hat. Da muss man dann wieder neu ansetzen und schauen. Das gibt es schon auch oft, weil die Kinder natürlich Dinge tun, sagen wir immer hier bei uns ganz oft, weil es geht, also was möglich ist. Ja. Und wenn ich weiß, gut, wenn ich jetzt in die Schule gehe, wirklich was Schlimmes passiert dann auch nicht, gibt es nicht irgendwie Ärger oder habe irgendwie Kosten-Nutzen-Analyse, ne? Es bringt mir mehr, als es mich dann letztlich kostet, sagen wir es mal so, dann gehen die auch aus diesen Gründen nicht in die Schule. Das ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist allerdings halt extrem belastend für die fürs Familienleben, ne? Wenn das Kind sagt, nö, ich gehe dann. Oder es geht ja auch so, dass die Kinder extrem gestresst sind, dass die Bauchweh haben. Ne? So, es ist ja nicht so, dass die Kinder total verweigern, in der Regel ja nicht, sondern dass sich dann auch eher das Ganze in Stress zeigt, also Stresssymptome, Bauchweh, ich will nicht in Mathe, ne, in die Mathestunde und so. Wie ist denn das da bei euch? Wie könnte jetzt jemand, der diese Problemstelle hat, komme ich gleich noch, ich habe noch einen anderen Gedanken im Kopf, deswegen habe ich eben so gezögert, weil mich natürlich interessiert, wie häufig ist denn die Schule da der Grund für das Kind? Weil das kann ja auch sein, ne? Also wie häufig ist die Schule fürs Kind und wie fangt ihr dann, wenn Schule der Grund wäre, wie würdet ihr dann das Ganze aufdrösen? Versuch mal so ein Fallbeispiel zu machen, das wäre gut.
Wir schauen zunächst mal, was das Kind berichtet, ne? Was die Eltern berichten, je nachdem, was dann das Kind sagt, was das Problem ist. Wenn es jetzt soziale Themen sind, irgendwie Anschluss an Freunde und so weiter oder irgendwie, sagen wir mal, soziale Ängste sich zeigen, dann je nach Schweregrad ist es oftmals, oder wenn Kinder depressiv sind und so weiter und sich da wirklich eine starke Angst ausbildet, dann sind es auch therapeutische Themen, die dann nochmal einzeln psychotherapeutisch im besten Fall und diagnostisch natürlich im vorherigen Schritt abgeklärt werden müssten. Da ist es pädagogisch nicht immer ausreichend, sondern da müssen wir Hand in Hand arbeiten. Machen wir auch natürlich hier in guter Kooperation mit den hiesigen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten und auch Psychiatern. Genau. Wenn man jetzt sagt, das Schulische ist ein Thema, dann sind wir in der Schule mit der Schule in Kontakt und besprechen das natürlich transparent, weil es ja immer wichtig ist, was die Kinder sagen. Wenn das nachvollziehbar ist und im Rahmen des Möglichen, dann haben wir bis jetzt schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Lehrerinnen und Lehrern, die natürlich dann auch versuchen, so ein bisschen individueller im Rahmen des Möglichen im Regelschulunterricht dann auch auf die Kinder zuzugehen. Ja, die vielleicht dann, sagen wir mal, differenziertere Lernpakete schnüren oder die Kinder im persönlichen Kontakt eher versuchen, emotional abzuholen, eine Beziehung aufzubauen, Sicherheit zu geben und natürlich dann auch Möglichkeiten haben, im Unterricht selbst, was den Lernstoff betrifft, da individueller und differenzierter quasi vorzugehen, um es so den Kindern zu ermöglichen, sie dann auch eher abzuholen und wieder einen Wiedereinstieg zu ermöglichen. Also wir hatten zum Beispiel mit einer Schule ein ganz tolles Erlebnis, die dann gesagt haben, ja, wir machen das. Da hatte ein Kind Angst, dann gesagt haben, wir stellen da quasi wie eine Truppe zusammen, ja, an Unterstützerkindern, die dann mit dem Kind quasi gemeinsam so den Weg in den Klassenraum schreiten, ja, und den das da unterstützen, so nach dem Motto, du bist hier nicht alleine, du hast Ansprechpersonen. Und also wie gesagt, da gibt es ganz, ganz tolle Möglichkeiten, je nachdem, wie das dann möglich ist und wie engagiert dann auch die beteiligten Personen sind.
Wenn ich mir jetzt überlege, eine Mama sagt zu mir, okay, mein Kind hat keine Lust zu lernen, ne? Das ist ja zu Hause. Manche Kinder funktionieren ja, in Anführungszeichen funktionieren, die müssen ja nicht, aber die funktionieren in der Schule ganz gut, ja, die laufen und lassen aber ihren Frust und ihr ganzes Elend, sage ich mal, zu Hause dann raus, ne? Und dann keine Bock-Mentalität, lass mich in Ruhe und so weiter, ne? Oder vielleicht auch weinen, defensives Verhalten. Genau, ich versuche gerade auszuloten, Dominik, wann würdest du sagen, hey, jetzt ist es Zeit, dass ihr mal euch Hilfe in Anspruch nehmt? Ja, also wie groß muss das Problem sein? Ja, also letztendlich.
Ja, also ich glaube, es ist eine sehr individuelle Geschichte. Es gibt ja Eltern, die sind da sehr leidensfähig. und warten vielleicht auch zu lange.
Ja.
Aus der Befürchtung, wenn ich ihr ein Telefon hole, ist es in erster Linie auch vielleicht schambehaftet oder ich muss mir eingestehen, das hat was nicht funktioniert. Wobei man ja sagen muss, dass ich noch keine Familie gesehen habe, bei der alles funktioniert. Also das ist ja auch eine Utopie, die so ein bisschen verbreitet ist, aber den anderen läuft es gut und bei uns nicht, das dürfen wir jetzt niemandem erzählen, die da sehr lange warten. Also ich würde es sehr vom subjektiven Empfinden abhängig machen, wenn es eine Belastung ist, wenn es als Belastung wahrgenommen wird und auch ein Problem darstellt und es von allen so oder zumindest mal von einzelnen Personen auch intensiv so erlebt wird, dann wäre der Zeitpunkt, sich Hilfe zu holen. Also wenn ich jetzt mehrfach in der Woche Stress habe, mit meinem Kind es in die Schule zu bewegen, kann ich mir die Frage stellen, okay, wie lange möchte ich das so tun? Fallen mir Strategien ein? Und das darf ja jeder auch dann selbst natürlich probieren. Ne? Man ist ja dann auch Experte für sein Kind. Ne, da dann Lösungen zu finden. Aber ich glaube, irgendwann, bevor es dann wirklich die Beziehung leidet oder es nur noch eskaliert, wäre es dann bestimmt empfehlenswert, dass man sagt, okay, vielleicht kann da jemand von außen doch noch unterstützen.
Zu dem Part fällt mir jetzt sofort ein, dass viele Eltern mit Belohnung, Bestrafung arbeiten. Das hast du ja sicher auch ganz oft das Thema.
Ja.
Wenn jetzt zum Beispiel ein Kind sagt, ich habe keine Lust zu üben, ne? Dann kommt ja das, komm, kriegst du auch ein bisschen mehr Laptop-Zeit oder was weiß ich, ja, gibt ja jetzt alle Möglichkeiten. Wie stehst du dazu und wie arbeitet ihr? Sowohl bei Belohnung als auch Bestrafung. Bist du da dafür oder eher sagst du, nee, lass es sein?
Ja, also es kommt sehr aufs Kind an. Wir haben Kinder, die da sehr gut drauf ansprechen, die sehr motivierbar sind und die da auch sehr große Freude dran haben.
Aber was mach mal ein Beispiel. Was bedeutet dann? Was wäre dann eine Belohnung?
Ja, es gibt ja zum Beispiel im klinischen Setting oder auch in der Schule gibt es so Stärkerpläne, wenn gewisse Ziele erreicht wurden, so ein bisschen als Motivationsanreiz, dann, ja, weiß ich nicht, es kann alles möglich sein, dann darf man 5 Minuten Freiarbeit machen oder darf sich, weiß ich nicht, das ist gestaltbar, ganz individuell tatsächlich. Und es gibt Kinder, die sich dadurch sehr gut abholen lassen. Was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, ist jetzt rein mit Bestrafungen zu arbeiten. Wobei wir schon sagen, wir haben ja auch oft Kinder und Jugendliche mit delinquentem Verhalten oder ja mit vielleicht auch Störungen des Sozialverhaltens. Da ist es schon auch wichtig, klare Grenzen zu setzen und Grenzen aufzuzeigen. Und das natürlich jetzt Verhalten, was inakzeptabel ist und auch nicht zu tolerieren ist, weil zum Beispiel
mal Beispiele,
ja, Kinder gewalttätig sind zum Beispiel. Oder wenn Kinder extrem über die Grenzen gehen, wenn die sehr expansiv sind, schwer zu regulieren. Warum auch immer, das hat ja immer eine Ursache, da muss man natürlich gucken. Aber ich sag mal, es gibt Fälle, wie zum Beispiel bei Gewalt, da gibt es klare Grenzen. Oder wenn Kinder jetzt gar nicht einzufangen sind oder ja, sich, sagen wir mal, jetzt ein böser Begriff vielleicht, aber sagen wir mal, eher auch sozial schädlich auch für sich selbst verhalten. Was da wichtig ist, einen klaren Rahmen zu setzen und auch Leitplanken, wir reden gern von Leitplanken, aufzustellen, dass es den Kindern möglich ist, sich natürlich so frei wie möglich zu bewegen, aber trotzdem in diesen Leitplanken einen Halt zu finden. Und ja, manchmal ist es dann so, dass ein Verhalten auch Konsequenzen hat, gerade auch in der Schule, wo es natürlich auch um andere Kinder geht, wenn ein einzelnes Kind quasi das Klassengefüge sprengt, sagen wir es mal so, das ist zumindest das, was uns von der Schule oft berichtet wird, weil Lehrerinnen und Lehrer sich da auch oft hilflos fühlen, dann ist es natürlich nicht möglich, in dem Setting jetzt ständig sich dem Kind zuzuwenden und zu schauen, welches individuelle Bedürfnis gerade ausgeprägt ist, wenn noch 27 andere Kinder da sitzen. Sind dann Konsequenzen, einfach um auch zu wissen, dass ein Verhalten, eine Aktion, auch eine Reaktion erzeugt, schon auch wichtig als Rahmen. Also das kommt immer sehr drauf an. Ich bin da jetzt nicht derjenige, der sagt, auf jeden Fall immer. Es gibt Kinder, bei denen klappt es gut. Das muss man auch schauen, ist es eine Belastung für die Kinder oder ist es eher auch was vielleicht unterstützt oder nicht. Da muss man sehr feinfühlig sein. Insbesondere mit, sagen wir mal, Konsequenzen.
Also ich habe einiges in Schulen erlebt und ich habe mir diese Verstärkerpläne immer mit Skepsis betrachtet und es gibt dann natürlich Situationen, das Kind erreicht sein Ziel nicht, oh, du hast heute das nicht geschafft, was wir ausgemacht haben. Ne? Ich habe immer sehr viel Frust bei den Kindern erlebt, dadurch auch. Ne? Also da muss man auch schauen. Ich glaube, da muss man im Gespräch bleiben mit dem Kind, mit der Lehrkraft. Ich meine, ne, das ist ja ein Selbstläufer auch in der Schule. Es kann ja auch sein, dass bestimmte Belohnungs- und Bestrafungssysteme in der Schule generell auch etabliert sind für die Kinder, für die ganze Klasse, wie zum Beispiel das Ampelsystem. Ja? Aber ich glaube, wenn man dann nochmal so individuell mit herausfordernden Kindern oder mit Kindern, die herausfordernde Situationen haben auch, ne, dass man da feinfühliger einstellen muss. Ich kann mir vorstellen, wenn man merkt, der Verstärkerblend, das funktioniert nicht, ja, oder die Belohnung, das tut sich, ist so ein Selbstläufer, irgendwann will das Kind immer mehr oder ne, die Belohnung muss immer größer sein, ja, ist dann auch schwierig.
Genau, also ist ganz wichtig, wie ich ja gesagt habe, dass man da sehr individuell auch schaut, wie reagiert ein Kind darauf, ist es was funktioniert oder nicht, und dass dann natürlich jetzt, wenn man merkt, das hilft nichts, nicht eisern durchzuziehen, weil man sich jetzt vorgenommen hat, man macht das jetzt so, um dem Kind da irgendwie dann noch mehr zu schaden, sondern sehr individuell auch zu schauen, ne, was braucht das Kind, und das kann dann ein Zusatz sein oder nicht, oder vielleicht auch das, was gut funktioniert. Aber es bedarf ständiger Reflexion darüber und Austausch mit den Eltern, mit der Schule, mit dem Kind, je nachdem, wer jetzt dann die Institution ist, die diese Verstärkerpläne einsetzt. Also es ist ganz wichtig, da individuell immer am Ball zu bleiben und drauf zu schauen, bevor das dann eher schädlich ist, ganz klar.
Ja, du hast vorhin ein bisschen so am Rande ADHS erwähnt. Das ist ja auch so eine kleine bisschen Modeerscheinung als Krankheit. Ne? Wie häufig ist es tatsächlich? Oder ne, wenn wir von herausfordernden Kindern sprechen, also auch von Lebendigkeit, das ist ja auch normal, gerade bei Jungs, dass sie lebendig sind und so weiter. Ne? Da ist, finde ich, wird sehr viel mit dieser ADHS-Geschichte und ich meine, ADS ist nochmal ein bisschen was anderes, aber dennoch dieses ADHS wird sehr oft quasi ja, ins Ding geworfen, zu sagen, komm, das Kind hat sicher ADHS, ne? Und es ist aber dennoch einfach nur lebendig. Wie arbeitet ihr da oder was ist da eure Richtung? Was erlebst du da in der Praxis auch?
Also wir sind jetzt keine Psychiater zum Beispiel, die jetzt Diagnosen stellen, sondern wir sind insofern dann auch ein bisschen, ja, müssen das erstmal oder nehmen das als gegeben hin, wenn ein Kind jetzt kommt oder eine Familie kommt und das Kind diese Diagnose hat. Mhm. Wir allerdings lösen uns dann auch im Rahmen unseres systemischen Ansatzes auch gerne von Diagnosen schon, und wir schauen auf Symptomatiken. Ja. Wie äußert sich das denn überhaupt? Weil ADHS, insofern die Diagnose dann auch so ist, ja, das hat ja schon deutlich zugenommen. Das heißt, können wir jetzt nicht beurteilen, ob das so ist, wir nehmen es erstmal so hin, aber wir schauen natürlich, lösen es von den Diagnosen und schauen, okay, welche Symptomatik zeigt sich denn, welches Verhalten zeigt sich denn? Und was will das Kind vielleicht dadurch auch sagen oder erreichen? Ich meine, ein Symptom ist ja immer auch der Hinweis auf ein Bedürfnis. Und grundsätzlich gehen wir so vor, dass wir das versuchen herauszuarbeiten und dann schauen, okay, wie kann dieses Bedürfnis bestmöglich im Sinne des Kindes dann auch erfüllt werden. Natürlich in der Rahmung, in der das Kind sich bewegt, ne? Kontext Schule, Kontext Familie, Familiensystem oder wo auch immer. Mhm. Genau, also dass wir da sehr natürlich individuell drauf schauen und versuchen, Ansätze zu finden und Lösungen zu finden, weil es da keine pauschale Lösung gibt, außer jetzt die Medikation, ja, die ja oft dann auch noch ein Beiwerk ist oder vielleicht bei manchen auch das Hauptsächliche. Schauen wir natürlich, wie kann man pädagogisch auch zu Hause einen Rahmen setzen, welche Verhaltensweisen zeigt ein Kind, wie ist es schulisch vielleicht besser führbar, wie können die Eltern zu Hause klare Grenzen setzen, klare Strukturen vorgeben, um dem Kind Transparenz und Verlässlichkeit zu vermitteln, dass sich vielleicht so ein expansives Verhalten dann allein durch das Gefühl von Sicherheit auch schon mehr regulieren lässt.
Magst du mal ein Beispiel skizzieren von einem Fall, in Anführungszeichen, wo ihr einfach so Schritte gegangen seid von A bis B?
Also wir hatten zum Beispiel ein Kind, was sehr, sehr lebendig war und sich auch sehr lebendig präsentiert hat in verschiedenen Kontexten, was natürlich die Personen, gerade auch Lehrkräfte, vor große Herausforderungen gestellt hat. Und wir wurden dann quasi angefragt, ob wir einsteigen können, und haben dann das Prozedere, was ich vorhin skizziert habe, durchgeführt, haben dann angefangen, mit der Familie zu arbeiten. Da war ich auch involviert und haben dann erstmal so ein bisschen eine Analyse gemacht, wie es denn zu Hause sich so zeigt, was so los ist. Wir haben dann relativ schnell auch festgestellt, dass das ja zu gewissen Uhrzeiten besonders stark dann auch so ist, ja, dass das Kind sich eher vehement zeigt und sehr, sehr ausufernd präsentiert, sehr starken Bewegungsdrang hat und vielleicht auch so, was die Ausdrucksfähigkeit betrifft, dass er aktiv ist, ja, um dann nochmal zu schauen, woran es vielleicht liegt. Ist das ein starkes Bedürfnis? Ist das vielleicht auch eine Ermüdungserscheinung und so weiter? Und haben dann im häuslichen Kontext geschaut, wie kann man Strukturen schaffen, die diesem Bedürfnis auch gerecht werden? Natürlich auch allen anderen Bedürfnissen, weil es ja gut vornehmlich natürlich um die Kinder geht, aber die Eltern es ja auch leisten müssen. Aber haben dann zum Beispiel so Timeout-Zeiten für das Kind festgelegt oder eine klare Abendroutine oder eine klare Morgenroutine zum Beispiel, die dem Kind dann geholfen hat, sich in einer gewissen Struktur zurechtzufinden und nicht, sagen wir mal, so quasi verwirrt zu sein, okay, was ist jetzt, was dieses Verhalten verstärkt hat, sondern es hat schon deutlich zur Regulation beigetragen, einfach einen klareren und festen Rahmen mit auch weniger Möglichkeiten zu bieten, weil das natürlich dazu beitrug, dass das Kind dann eher aufgewühlt war, das zum Beispiel.
Ich höre daraus, und es ist ja auch mein Ansatz, wenn ich mit den Eltern spreche, dass man immer sehr detailliert oder ich sage immer filettiert quasi an die Sache rangeht und wirklich mal rausfindet, was ganz genau denn jetzt beim Kind vorliegt, wo es sich zeigt, wann es sich zeigt, ne, was das Kind dazu sagt, wie man es wahrnimmt, ne, wer beteiligt ist. Also letztendlich so ganz genau zu gucken, weil sonst bleibt man immer auf einer Ebene von, ja, ich sehe das, es passt mir nicht oder es macht ein schlechtes Gefühl, aber ich komme nicht so richtig dran. Also ich habe bei dir rausgehört, die individuelle Arbeit ist total wichtig und die individuelle Diagnostik, das ist genau die Situation individuell zu erfassen. Deswegen kann man da natürlich auch keine Pauschalgeschichten machen oder Pauschalempfehlungen. Und der zweite große Impuls, den du jetzt gegeben hast, den ich so rausgehört habe, ist dann das Gespräch. Und ich denke, die Gespräche finden nicht nur mit den Eltern statt, sondern auch mit den Kindern. Ja. Also das rate ich auch meinen Eltern immer, dass ich sage, sprech nochmal ganz ehrlich mit dem Kind. Ja, so geht es mir in der Situation. Wie geht es dir? Ne? Also wie ist es mit dem Gespräch? Hast du da vielleicht noch Tipps, wie man sowas anpacken kann? Weil das fragen mich Eltern ganz oft.
Mhm. Ja, also in erster Linie ist es wichtig, den Kindern Wertschätzung gegenüberzubringen. Ja. Das ist so das Allerwichtigste, dass Kinder auch das Gefühl haben, ernst genommen zu sein und nicht so von oben herab quasi auf zu oktroyieren, sagen so, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch und du hast zu gehorchen, so, sondern zu sagen, okay, natürlich sind wir die Eltern und wir entscheiden gewisse Dinge, aber es ist uns wichtig auch zu wissen, wie es dir damit geht und dir auch Fragen zu stellen und natürlich dass das Kind auch Wünsche äußern darf und natürlich auch sagen darf, so wie du bereits gesagt hast, wie es dem Kind damit geht, dass es ein Austausch ist, ne, dass es eine Kommunikation ist. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste, denn ansonsten entstehen Situationen, dass Dinge gedacht werden oder Vorannahmen, Zuschreibungen passieren, sorgt für Frustration und dann sind Konflikte vorprogrammiert und auch Verweigerungshaltung. Also ich glaube schon, das hat natürlich Grenzen. Ne? Klar, wenn jetzt Kinder dann Wünsche äußern, die jetzt einfach nicht durchführbar sind, das haben wir auch immer mal wieder, wo man sagen muss, okay, das funktioniert so jetzt halt nicht. Es gibt Eltern, die müssen Dinge entscheiden, müssen auch ihrer Erziehungsverantwortung gerecht werden. Also das ist dann immer wieder sehr individuell auch auszuloten. Aber grundsätzlich der Dialog und die Ernstnahme des Kindes und auch der Einbezug der Kinder, also das ist bei uns ganz, ganz wichtig und ganz großer Bestandteil, denn ansonsten um die Kinder geht es ja, ansonsten können wir die nicht abholen.
Genau, das sind auch so Richtungen, die ich den Eltern gebe, immer zu sagen, sprech nochmal ganz ehrlich mit dem Kind, aber ohne Zuschreibungen, ohne irgendwelche Gleichempfehlungen oder ne, analysieren, wenn das Kind das und das gesagt hat, dass die Eltern das machen, die halt automatisch, dass die da gleich quasi ihren Senf dazu geben, sag ich mal. Genau. Ne, dass man einfach nur ganz ehrliche Gespräche führt, Vier-Augen-Gespräch und mal das Kind als jemanden wahrnimmt, der, ja, wie wenn man mit einem normalen Erwachsenen eben auch in der Beziehung ein paar Sachen klärt. Was mir in dem Ganzen jetzt nochmal so ein bisschen rausgekommen ist, ist, du redest viel über Rituale und Regeln. Erstens, was meinst du da genau damit und welche Rolle spielen die dann im Prinzip im Alltag?
Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kinder und Jugendliche sehr davon profitieren, wenn auch gewisse Vorhersehbarkeit und Transparenz im erzieherischen Ablauf, in den erzieherischen Aushandlungsprozessen quasi stattfinden, einfach auch im Familienleben. Also wenn es gewisse Routinen gibt, wie wenn es möglich ist, gemeinsam morgens aufzustehen, wenn es über Tag, über die Woche, je nachdem, was an verschiedenen Tagen geplant ist, gewisse feste Routinen gibt, die den Kindern Sicherheit vermitteln und insbesondere auch abends, ja, bei der Zu-Bett-Geh-Situation, dass es zum Beispiel ein gemeinsames Abendessen gibt oder dass ins kleineren Kinder, dass sie ins Bett gebracht werden, dass es da eine gute Versorgung gibt emotional. Also, dass es klare, verbindliche, nicht starr, aber schon verbindliche Strukturen gibt, auf die die Kinder sich verlassen können, die den Kindern Sicherheit geben und die auch etwas Beziehungsstiftendes und Beziehungsförderndes sind zwischen Eltern und Kindern. Da muss ich tatsächlich sagen, habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Haben die Kinder enorm von profitiert.
Du redest jetzt aber von Zeit, die nicht mit Schule belastet ist. Das heißt also, du redest jetzt nicht unbedingt von Hausaufgabenzeit, ist ja auch eine Gewohnheit, ein Ritual, aber meistens sehr lästige Sache und sehr emotionsgeladen. Ne? Wie würdest du, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, mein Kind will einfach keine Hausaufgaben machen, kommt heim von der Schule, keine Lust. Da kommen wir wieder auf diese Unlust zur Schule. Wie würdest du hier ein Ritual anknüpfen? Oder eine
Ja, also das bezieht sich schon, also ich habe jetzt diese Abend- und Morgensituation natürlich so exemplarisch ein bisschen rausgegriffen, aber es bezieht sich schon auch auf den ganzen Tag. Ne? Also man kann halt mit dem Kind auch entwickeln, welche Situation oder was trägt dazu bei, dass vielleicht die Lust auf die Hausaufgaben zumindest ein paar Prozent größer ist. Also klar, wenn Kind jetzt sagt, ich mache nie Hausaufgaben und das werde ich auch nie tun, dann ist es schwierig. Da ist man, glaube ich, auch ein bisschen im anderen Bereich. Da muss das Kind sich natürlich auch in der Schule dafür verantworten. Also ja, da muss man dann schauen, grundsätzlich. Aber ich sag mal, unser Ziel ist es ja, so gut wie möglich zu unterstützen, erst einmal zu fragen, woran das liegt. Ist das Kind überfordert mit dem Stoff? Ist das Kind einfach ausgepowert und sagt, du brauchst erstmal eine kurze Zeit, sich zu erfrischen, wie auch immer, zu essen, vielleicht ja irgendwie etwas für sich zu tun und dann wieder mit mehr Energie, mehr Akku, sage ich jetzt mal, sich dann den Hausaufgaben zu widmen. Da haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, dass man sagt, okay, jetzt ist natürlich ein bisschen die saure Apfelzeit, man muss jetzt Hausaufgaben machen, eine halbe Stunde, dafür darf man dann am Nachmittag vielleicht auch nochmal was anderes machen, so ein bisschen einen Anreiz auch zu schaffen, kann eine Möglichkeit sein, haben wir tatsächlich auch schon gute Erfahrungen mitgemacht, kann auch eher nichts sein, da muss man sehr individuell wieder drauf schauen. Aber grundsätzlich geht es darum zu schauen, was trägt dazu bei, dass es besser gelingen kann, mit dem Kind gemeinsam zu entwickeln und das dann auszuprobieren, zu evaluieren und dann zu schauen, war das ein gangbarer Weg oder muss man nochmal neu schauen.
Ich denke, da spielen die Eltern auch eine sehr große Rolle oder zumindest diejenige Person, die mit dem Kind arbeitet. Weil in meiner Erfahrung ist es auch so, dass das Kind tatsächlich nimmt ja die Gefühle des Erwachsenen mit. Und die Eltern haben oft sehr, sehr viel Stress aus der Schule. Die wissen vielleicht, das Kind muss üben, das Kind muss es jetzt machen, weil es vielleicht sonst schlechte Noten schreibt, weil es vielleicht sonst gar nicht mehr in die nächste Klasse mitrücken darf. Ne? Das gibt natürlich enormen Stress für die Eltern und dann wird's, das Kind spürt es. Und ich bin mir sicher, dass viel an der Hausaufgabe oder an der Übungszeit eben auch da gedreht werden kann, wenn man da ganz ehrlich nochmal mit seinen, also die Eltern zuallererst erwachsen, mit seinen Emotionen erstmal zu Buche geht und so sagt, was passiert eigentlich da mit mir? Ne? Viele Eltern haben Angst, mit dem Kind zu üben, ne? und lassen das Kind rechts und links immer raus, sage ich mal. Ne? Und letztendlich ist es ja wie die Macht der kleinen Dinge, ne? Wenn man es nicht jeden Tag tut, so ne? Zähneputzen macht man auch jeden Tag.
Genau, richtig. Ja, also genau, als Erwachsene diese Situation auch ein bisschen zu steuern und steuern zu können. Also erlebt es auch oft natürlich in der Kommunikation mit Eltern, dass sie sagen, oh, das jedes Mal eskaliert es bei den Hausaufgaben. Wo dann halt klar ist, da kommt man schon mit Vorannahmen, mit einem eigenen Stress und Frust in die Situation, hat dann natürlich viel weniger Toleranz auch für den Prozess, den es vielleicht manchmal braucht. Und dann kocht es halt viel schneller hoch. Ja, die Kinder fühlen sich dann bevormundet und nicht gesehen. Die Eltern haben das Gefühl, dass die Kinder nicht das machen, was sie sollen. Und dann gibt es Konflikte. Ja, da ist natürlich die Regulationsfähigkeit der Eltern wichtig, sich auch zu fragen, okay, was stresst mich an der Situation? Wie kann ich vielleicht ja auch da an mir arbeiten, um das Kind besser abzuholen? Und wie kann man grundsätzlich an dieser Situation oder für diese Situation eine Struktur schaffen, die bestmöglich den Bedürfnissen von beiden dann auch gerecht wird? Es ist nicht einfach, es hört sich jetzt so an. Ne, dann habe ich jetzt schon viele Eltern im Kopf, die wahrscheinlich sagen, ach, hocken Sie sich mal hin, machen mal Mathe eine halbe Stunde mit meiner Tochter, dann wissen Sie, was dann los ist. Ja, klar. Aber wenn man es jetzt so quasi eindimensional unterbrechen würde, dann wäre es halt unveränderlich. Und das ist es ja eigentlich nie.
Ja, so erlebe ich es auch oft, dass die Eltern das auch so empfinden, so sehr viel wenig Mut haben eigentlich oder auch wenig, ja, den Gedanken, das könnte ja mal klappen. Ne? Das ist wirklich eine sehr schwierige Situation. Ja, was fällt mir noch ein? Sagen wir mal, was sind denn noch so Themen, die Eltern bei dir auf den Tisch bringen, so als Herausforderungen?
Ja, also ganz viele erzieherische Themenstellungen in allen möglichen Ausprägungen. Es geht viel um Mädchen auch. Das ist ja ein ganz, ganz großes Phänomen. Ist jetzt auch kein neues Phänomen mehr, würde ich sagen. Wobei, wenn man jetzt wahrscheinlich die jüngere Geschichte-Pädagog vielleicht betrachtet, ist es schon natürlich ein neuer. Aber für uns, die damit aufgewachsen sind, ist es schon jetzt auch wieder klar etabliert. Das ist schon ein Riesenthema und auch ein Riesenkonfliktfeld. Und es zeigt sich einfach, dass viele Kinder und Jugendliche, gerade die jetzt mit uns in Kontakt sind, oder ich würde eigentlich fast sagen, die meisten da ein Thema haben. Ich sage nicht immer, dass es irgendwie gleich einen Krankheitswert hätte oder schwierig ist, aber es ist ein Thema. Also der Medienkonsum, der ist bei vielen Kindern und Jugendlichen sehr groß. Es wird sich gerade über die sozialen Medien natürlich sehr, sehr viel ausgetauscht, auch als hauptsächliches Medium. Und da erleben wir immer wieder in mannigfaltiger Ausprägung die verrücktesten Sachen und Schwierigkeiten, die dann natürlich auch im häuslichen Umfeld, wenn es dann darum geht, es vielleicht auch ein bisschen zu regulieren und zu begrenzen, dass es da dann ganz, ganz oft schwierig wird.
Könnte ich mir vorstellen, dass die Kinder da auch eskalieren, ne? Dass sie das ja auch ein bisschen auch wie eine Sucht.
Genau.
In den sozialen Medien. Ist es auch schon bei Grundschulkindern so oder fängt es erst in der Sekundarstufe an? Das ist
auch bei Grundschulkindern tatsächlich. Ja, also kommt natürlich auch an, wie früh die mit sowas in Berührung kommen, durch familiäre Umfeld, durch ältere Geschwister oder vielleicht auch durch Kinder in der Grundschule, die das schon haben. Also ich hatte auch schon an Grundschulen das Thema, dass da pornografische Videos gezeigt wurden von Dritt- und Viertklässlern untereinander, die dann natürlich total verstört waren über das, was sie da gesehen haben. Wir haben es aber auch irgendwie von älteren Geschwistern dann gekriegt und dann war es auch ein bisschen cool, sowas zu zeigen. Letztlich konnte man aber auch nicht damit umgehen, was man da sieht. Das gibt es tatsächlich auch. Oder irgendwie in Klassengruppen, wo dann einzelne Kinder und Jugendliche dann irgendwie gemobbt werden oder beleidigt werden oder ja, auf sozialen Medien Kinder und Jugendliche, die noch relativ jung sind, vielleicht auch mit sexuellen Inhalten in Berührung kommen oder in Kontakt kommen mit Menschen, die es jetzt nicht so gut meinen mit ihnen, ja, oder vielleicht eigene Vorteile versuchen zu ziehen. Ja, da gibt es tatsächlich eine riesen Bandbreite, das ist ein Riesenthema.
Das heißt, die Eltern kommen zu dir und oder ein Teil der Herausforderung für die Eltern ist dann, wie steuere ich den Konsum mit den Mädchen? Ja, und wie geht ihr da, also was gibt es da für Möglichkeiten?
Ja, also da gibt es natürlich erstmal, wie wir es ja schon besprochen haben, die Möglichkeit, mit dem Kind ins Gespräch zu gehen und die Befürchtung auch zu äußern und versuchen, Absprachen zu treffen, die eine gewisse Regulation beinhalten. So, das wäre natürlich das Beste und vielleicht auch am einfachsten, wenn es so umzusetzen ist. Das gelingt auch immer mal wieder. Auf der anderen Seite gibt es
dann auch wieder mit Belohnung und Bestrafung, meinst du? Oder
also erstmal tatsächlich nur ein Austausch, dass es halt nicht gut ist, ne? Wenn man zu viel konsumiert, dass es Folgen hat. Ne? Dann kann man mit den Kindern dann bearbeiten, erarbeiten, je nachdem. Und dann halt besprechen, ne? Was dann vielleicht ein angemessenes Maß ist. Es gibt ja da auch Richtzeiten, die man transparent machen kann und dann schauen kann, ob das funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es dann auch die Möglichkeit, das zu steuern von Elternseite, beziehungsweise auch die Aufgabe der Eltern, das irgendwo zu überblicken, was die Kinder und Jugendlichen so im Netz machen, dass die nicht völlig frei da mit allem Möglichen in Berührung kommen.
Es gibt, glaube ich, auch Apps, die...
Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Jetzt verschiedene Apps, je nachdem, welches Endgerät dann die Kinder und Eltern haben, um dann gewisse Inhalte einfach zu begrenzen, die nicht aufrufbar sind, sondern oder Apps irgendwie, die sich nach gewissen Zeiten nicht mehr öffnen lassen, sowas, ne, dann kann man das natürlich verbinden mit, ja, kriegst du noch ein bisschen Medienzeit, wenn diese Dinge gut funktionieren. Ich denke, wenn es in einem ausgewogenen Maß ist, ist es auch nicht pauschal zu verteufeln. Ja. Das kann schon gelingen. Bis natürlich zum anderen Extrem, dass es halt von den Eltern einfach auch reguliert werden muss, wenn Kinder und Jugendliche sich da schwer eingrenzen lassen oder es auch nicht einsehen, dass dann die Eltern sagen müssen, okay, so ist es jetzt, und da vielleicht auch eine erzieherische Grenze zum Schutz der Kinder zu ziehen. Und wenn es dann zu häuslicher Eskalation kommt, dann haben wir natürlich dann ein anderes Problem, da müssen wir dann schauen, ob dann vielleicht, je nachdem, auch ja, irgendwie das Verhalten so problematisch ist, dass das medizinisch oder psychiatrisch dann nochmal abgeklärt werden muss. Also hat auch schon Kinder, die tatsächlich zu Hause völlig eskaliert sind. Da war dann nur noch die Klinik die letzte Möglichkeit, um Schlimmeres zu verhindern.
Aber das ist ja quasi ein Prozess, ne? Das fängt ja nicht von heute auf morgen so an, so stark zu eskalieren, sondern es ist ja vorher schon die Problematik, was ich ja vorher schon da hatte, das ist ein schleichender Prozess.
Genau.
Ich kann mir vorstellen, dass man hier sehr, sehr stark oder dass man da große Problemstellen quasi beim Kind haben kann, aufgrund der sogenannten Mädchenzucht oder Nutzung. Ne? Und was mir so eben durch den Kopf gegangen ist, ist, dass wenn die Eltern es schaffen, selbst in der Ruhe zu bleiben, weil, ne, es ist ja immer die Gewaltspirale, die letztendlich das Ganze eskalieren lässt. Ne? Das Kind macht nicht, was man sagt, weil man, ne, man ist ja verantwortlich und dann geht es weiter und dann kommt das Nächste drauf und dann dreht sich das Ganze. Letztendlich ist dann wirklich auch, glaube ich, wichtig, dass Eltern lernen, und das weiß ich, wäre jetzt meine Frage, inwieweit ihr da auch mit Eltern arbeitet, du hast vorhin schon durchklingen lassen, war, dass Eltern auch lernen, bei sich zu bleiben, auch ihre Wünsche und Bedürfnisse zu kennen, auch dafür einzustehen, auch mal auszuhalten, dass ein Kind jetzt, sage ich mal, zornig ist oder wütend, ne? Weil viele Eltern können das ja gar nicht aushalten, das ist ja auch noch ein Thema.
Genau, ja, also wir arbeiten da, das ist elementar, mit den Eltern zu arbeiten, an der eigenen, ja, erstmal so an der Bewusstmachung der eigenen Emotionen, die auch in solchen Situationen dann einfach kommen. Ja? Und ja, vielleicht manche Eltern das sehr, sehr übermannen, ja, oder überrennen, wie auch immer. Und sich damit zu machen, okay, was passiert in so einer Situation? Was bringe ich da von mir eigentlich mit rein? Von meinen eigenen Überzeugungen? Vielleicht auch, wie ich aufgewachsen bin? Was erwarte ich? Welche Erwartungen habe ich? Ja, welche Überzeugungen?
Wo bin ich? Ich bin enttäuscht, ne?
Genau, ne? Kränkung, Verletzung, okay, ne? Geht es auf Frustration, jetzt wird nicht gemacht, was ich sage und so weiter. Und dann auch die Perspektivübernahme zum Kind zu schaffen und zu sagen, ja, was braucht das Kind gerade? Wieso ist das so? Was passiert in so einer Dynamik, in so einem erzieherischen Aushandlungsprozess, dass es dann tatsächlich zu so negativen Gefühlen kommt und im schlimmsten Fall auch eskaliert? Da ganz klar hinzuschauen und auch alternative Handlungsstrategien zu entwickeln. Okay, was passiert, wenn ich merke, die Situation gestaltet sich so und so, was kann ich tun? Mhm. Also ob ich jetzt aus der Situation rausgehe oder ob ich eine andere Ansprache wähle oder ob ich vielleicht auch mit einer erzieherischen Haltung auftrete. Also das ist natürlich auch etwas, was wir ganz oft mit Eltern entwickeln, zu sagen, eine erzieherische Haltung, eine klare Grenze auch zu setzen, zu sagen, das, was du jetzt machst, ist aber ganz plakativ, du hast jetzt 10 Stunden Fernsehen geschaut, das ist natürlich viel zu viel wert, jetzt die 11. Stunde gibt es nicht mehr und das Kind rebelliert dann und sagt, ich will aber 12. Dann auch klar zu sagen, okay, jetzt ist Schluss, ne? Natürlich übertrieben ist, weil so eine lange Nutzung, aber einfach um das plastisch ein bisschen zu machen, dass dann einfach klar ist, irgendwann ab einer gewissen Zeit, die natürlich angepasst ist an die Kinder, altersentsprechend, altersgemäß, zu sagen, okay, jetzt ist Schluss, das haben wir so vereinbart, das muss natürlich vorher besprochen werden und jetzt ist es auch so, ganz klar. Ja? Und wenn die Eltern da als handlungsfähig erleben und auch als klar in ihrer Haltung, dann ist das schon ganz, ganz wichtig und fürs Gelingen.
Das wollte ich jetzt nochmal vielleicht von dir erläutert bekommen. Was genau meinst du denn mit erzieherischer Haltung? Ich meine, was versteckt sich da?
Das ist eine Überzeugung, tatsächlich auch standhaft zu sein und die Position zu vertreten, die Entscheidung, die man jetzt getroffen hat, ne, was quasi für das Kind jetzt gut ist. Wir sind ja als Eltern auch dazu verpflichtet, mit Weitsicht auch Entscheidungen zu treffen, die Kinder vielleicht jetzt nicht gut finden. Also wenn ich ein Kind jetzt fragen würde, was es gerne machen würde, würde eine freie Hand lassen, so in der kompletten Laissez-faire oder erzieherischen Selbstverwaltung quasi, dann würden ja Dinge passieren, die jetzt unter Umständen vielleicht man als Erwachsener mit ein bisschen Abstand sagt, das geht jetzt eigentlich nicht, das ist schwierig, ne? Da schadet sich das Kind ja eher langfristig, obwohl es vielleicht im Moment jetzt in einer schönen Bedürfnisbefriedigung ist. Und da dann auch dem Kind quasi zur Seite zu stehen und Führung zu übernehmen. Und die Überzeugung zu haben, dass das, was ich jetzt entscheide, auch wenn es dem Kind vielleicht nicht passt, weil es ein anderes Bedürfnis hat, dass es jetzt richtig ist. Und das Kind erlebt die Eltern als stark, ja, auch als führungsstark, was nicht heißt, über die Kinder zu bestimmen. Mhm. Aber trotzdem, Kinder sind ja nicht sich selbst überlassen. Ja. Das wird man ja bei kleinen Kindern auch nicht machen, sondern da übernimmt man ja auch die Verantwortung. Mhm. Das kann man ja schon. Also bis in ein gewisses Alter. Ja? Und dementsprechend ist es wichtig, da dann eine gewisse eine Haltung zu entwickeln, die signalisiert, das wird jetzt, ist jetzt, wofür wir stehen, und diese Führung geben wir jetzt vor. Und da ist es jetzt vielleicht dann auch nicht immer möglich, da jetzt darüber zu verhandeln. Ohne das jetzt mit Schreien oder irgendwas, darüber rede ich gar nicht, um Gottes Willen, sondern tatsächlich einfach eine Präsenz zu haben und zu sagen, ich habe es jetzt so entschieden und wir haben es vorher besprochen. Es bedarf natürlich einer guten Beziehung und der Vorarbeit und der Transparenz und der Kommunikation, aber dann auch da standhaft zu sein, selbst wenn die Kinder dann auch mal, oder wenn es zu Konflikten kommt, weil da fällt es vielen Eltern schwer, das aufzuhalten, dann knicken sie ein und dann etabliert sich sowas natürlich nicht.
Ja, ich habe das beobachtet, es fängt ja schon klein an, ne? Dass man den Konflikten ausweicht, das Kind hat sich wehgemacht oder hat sich gestritten oder irgendwas, und dann kommt oft so ein, guck doch mal dahin, da kommt ein Traktor oder ein Pferd, also es gibt immer so Ablenkungsmanöver, immer so, ne, ich kann das nicht aushalten, dass mein Kind weint, ich will es ablenken, ich will es beruhigen, ne? Aber ganz ehrlich zu sagen, oh, du hast dir jetzt echt wehgetan, ne? So, was kann ich denn für dich tun, damit es dir besser geht, das wäre dann so, denke ich, auch nochmal so eine ganz klare Haltung, sich selbst gegenüber auch und dem Kind. Und eben nicht immer in das Ding zu gehen, man kann nicht alles regeln fürs Kind. Ne? Das ist
genau. Und das Kind kann natürlich auch nicht alles für sich selbst entscheiden. Hm. Also die Begrenzung der Entscheidungsmöglichkeiten ist da auch nicht immer was Schlechtes, sondern manchmal auch eben genau die Vorgabe.
Notwendig, ja. Absolut, ja. Absolut, ja.
Ja,
ja, mir ist eben noch in dem Kontext eingefallen, dass es ja, oft Kinder gibt, die quasi dieses Hin und Her von den Eltern sehr stark ausnutzen dann auch, ne, und ständig quasi einwirken darauf, auf ihre Bedürfnisse. Und es geht aber ja nicht nur in der Familie um die Bedürfnisse des einzelnen Kindes, es geht um die Bedürfnisse von allen. Ja. Das versuche ich auch den Eltern immer klar zu machen, die sind auch da, du hast auch Bedürfnisse und Ängste und Nöte und Stress und Gedanken dazu, und die müssen ja auch berücksichtigt sein. Es geht nicht nur darum, immer das Kind quasi zu befrieden.
Genau. Also klar, die Bedürfnisbefriedigung von Kindern ist ja in der grundsätzlichen Entwicklung aller wichtigst, auch fürs Urvertrauen, für eine gute Bindung und Bindungsfähigkeit auch im späteren Alter. Aber das kann natürlich auch Blüten treiben, ja. Und da ist es einfach wichtig, da auch in die erzieherische Verantwortung zu kommen und da gewisse Prozesse zu steuern, ja. Also wenn jetzt Eltern, wir haben ja viele Eltern, die eben auch getrennt leben und die, bei denen das auch nicht immer harmonisch läuft, sondern die dann auch große Konflikte haben, und wir arbeiten da schon dran, das natürlich zu würdigen und da dann auch zu schauen, wie kann man da vielleicht vermitteln. Und gleichzeitig ist immer unser Ziel, dass es eine gemeinsame erzieherische Haltung gibt, die den Kindern nämlich auch wieder Transparenz vermittelt, dass es nicht dazu kommt, dass die Kinder da natürlich ausspielen oder für sich selbst auch einfach unsicher sind, weil sie jetzt nicht wissen, okay, was sagt die Mama, was sagt der Papa, das weiß ich eigentlich selber gar nicht, wo ich stehe, ich bräuchte jetzt vielleicht Führung und irgendwie einen Ausblick. Und der dann eben nicht gegeben ist, sondern dass die gemeinsame erzieherische Haltung so ein großes Arbeitsthema ist, ja, was bei uns in der Arbeit natürlich eine ganz, ganz große wichtige Rolle spielt.
Ich glaube, da spielen Gefühle auch noch eine sehr große Rolle. Ne? Wenn ich was sage zu dem Kind und bin selber motivational angefasst, dann kommt es auch beim anderen ganz anders an.
Ja.
Aber nochmal, Dominik, wie ist es denn mit der Erfolgsquote? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ihr arbeitet ein halbes Jahr mit den Kindern oder mit den Eltern zusammen, mit den Familien, je nachdem. Und ist es dann so, dass man sagen kann, da hat sich was getan? Wie ist deine Arbeit? Ist die für befriedigend für die Kinder und die Eltern?
Ja, also auf jeden Fall, das kann ich bejahen. Wir machen mit den Familien Prozesse durch und Veränderungsprozesse, ganz klar. Wenn man jetzt im Organisationsmanagement wäre, würde man sagen Change-Prozesse und so weiter, aber das ist bei uns ja genauso. Wir stellen Dinge fest, wir setzen Ziele, wie es dann im besten Fall sein soll, und gucken, wie kommen wir dahin. Und da ist es so, dass das für uns alle schon, sage ich mal, befriedigend ist, weil wir feststellen dürfen, dass wir da ganz oft ganz viel erreichen und die Situation für die Kinder und die Eltern besser machen. Ja, dass wir ganz oft auch die Rückmeldung kriegen, Dankbarkeit, ja, ist ein ganz großes Ding. Das ist nichts, was wir jetzt da einfordern oder so, aber es ist schön, wenn es so ist, weil es einfach eine Rückmeldung darüber ist, dass wir einen Einfluss hatten mit der Arbeit, mit den Familien gemeinsam, sie zu befähigen, ihre Situation zu verbessern. Was nicht immer heißt, dass da vielleicht keine Hilfe mehr notwendig ist, aber Fortschritte zu machen oder zumindest auch zu erkennen, wo vielleicht in gewissen Teilbereichen es nicht möglich ist, Veränderungen herbeizuführen, und dann zu schauen, wie kann man die Hilfeziele so modifizieren, dass wir uns auf die Bereiche dann fokussieren, in denen es doch eher möglich ist, die dann vielleicht andere Bereiche wieder auslagern. Natürlich gibt es auch Fälle, die wir beenden, ohne selbst für uns konstatieren zu dürfen, dass es gut funktioniert hat. Das gibt es auch, ja, weil Situationen zu verfahren sind, weil es doch große Krankheitswerte gibt, die erstmal abgeklärt werden müssen, oder Konflikte zu groß sind und es dann ans Familiengericht geht und eine familiengerichtliche Entscheidung notwendig ist, die jetzt im ambulanten pädagogischen Rahmen nicht so einfach herzustellen ist. Das gibt es schon auch. Ja, oder weil, weiß ich nicht, sich Umstände ergeben und so weiter und wir auch vielleicht manchmal nicht die Richtigen sind, gibt es dann auch ja ganz Leute, die vielleicht anders an der Sache rangehen, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber grundsätzlich kann ich sagen, freue ich mich sehr über diese Arbeit und es macht mir sehr viel Spaß. Und ich glaube, anders wäre es auch nicht möglich, weil das natürlich täglich mit dem Team mit auch schwierigen Themenstellungen beschäftigen. Und wenn es da wenig vorwärts ging, dann glaube ich, wäre es auch sehr frustrierend irgendwann.
Also ich muss sagen, für mich war es auf jeden Fall jetzt im Gespräch so, dass ich gemerkt habe, diese Idee, ich nehme Hilfe in Anspruch, könnte jetzt für die Eltern, die zugehört haben, auch leichter geworden sein. Vielleicht jetzt auch entspannter zu sagen, hey, ja, ich mache das einfach mal, weil es kann mir ja nur dienen, es kann mich nur vorwärts bringen. Warum soll ich da immer alleine rummachen und die Situation quasi auf Dauer immer mehr verschlechtern? Ja, also ich gehe frühzeitiger in so eine Situation und nehme mir Hilfe. Es kann nur besser werden dadurch. Mhm. Genau, ich danke dir sehr, Dominik, für das interessante Gespräch und hoffe das und wünsche mir sehr, dass die Eltern da was rausnehmen für sich und gute Entscheidungen für ihre Kinder weiterhin treffen können. Ich danke dir.
Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Danke.